Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Bevor wir mit irgendetwas anfangen, Robin, halt dich fest. Ich habe sofort das Lästerthema Nummer 1, und das ist eines der meist beschriebenen Themen der letzten Wochen gewesen. Wusstest du, dass Dorothee Bär, die Staatsministerin, Eis liebt?
Nee, ich habe das gesehen, das hat mich auch sehr schockiert. Ich habe es auch hier nochmal extra geöffnet, um zu gucken, wer da alles drüber geschrieben hat. Das war eine große News aus der letzten Woche. Dorothee Bär liebt Eis. Ja, das ist die Überschrift. Und sie ist gepostet worden von Yahoo Nachrichten, von der Frankenpost, der Abendzeitung, der Passauer Neuen Presse, von RP Online. Und zwar, weißt du, David,
die Süddeutsche Zeitung auch noch.
Süddeutsche Zeitung auch, ja. Weißt du, was für ein Eis es ist?
Nee.
Spaghetti-Eis.
Spaghetti-Eis.
Sie isst sehr gerne Spaghetti-Eis. Und das ist...
Ich war dem Ganzen auf der Spur. Ich dachte, ist es Zitrone, ist es Vanille, es ist aber Spaghetti-Eis. Aber Dorothee Bär, klar, jemand, der auf den Computerspielpreis jedes Jahr geht, in hautengen Latexkleidern, ich habe mir nichts anderes gedacht, dass sie Spaghetti-Eis mag. Das ist die News-Meldung der letzten Woche gewesen und ich finde, krasser kann es eigentlich nicht mehr werden. Trotzdem, wenn ihr möchtet, bleibt dran, denn wir haben wieder spannende Themen.
Also, bevor wir das abschließen, muss ich eine Sache dazu noch sagen. Das ist eine Sache, die sich, glaube ich, wirklich jetzt in so einer Podcast-Form nicht so gut übersetzt. Das ist eine echte Überschrift, die von Zeitungen abgedruckt wurde. Und wir hatten das hier im Podcast schon mal mit Frauke Ludewig isst gerne Leberwurstbrot.
Ja. Das ist aber
auch eine Überschrift, googelt das. Das ist ein echter Artikel, den Journalisten geschrieben haben. Und das ist halt so eine typische Agenturmeldung, die halt von der dpa irgendwas halt gepostet wird. Und dann reposten das alle und drucken das ab.
Ich verstehe das immer nicht. Also normalerweise sitzt dann ja irgendwo jemand, ein Verantwortlicher, und sagt so, Leute, was haben wir heute für Stories? Und dann sagt einer, ich habe keine Lust mehr über Corona zu schreiben. Was habt ihr denn so? Ich hab leider gar keine Nachrichten. Und dann sagt einer, ja, ich war gestern auf so einem Event und habe ich gesehen, dass Dorothee Bär stand hinten mit einer Sachertorte und ein bisschen Spaghetti-Eis. Super, Leute, das ist die Newsmeldung des Tages. Und dann wird das in der dpa formuliert und dann greifen es alle auf, weil alle keine Lust mehr auf Corona-News haben. Anders kann ich mir das wirklich nicht erklären, weil das ist ja wirklich nichts. Und ich denke fast, es gäbe spannendere Meldungen diese Woche. Aber das war ein Thema. Ich habe hier, wenn ihr danach googelt, könnt ihr eine regelrechte News-Übersicht mit tollen Fotos. Es gibt hier sogar bei RP Online, haben sie sogar extra ein Foto gegoogelt, wo jemand Spaghetti-Eis zubereitet. Da haben sie sich richtig Mühe gemacht. Ja, wir haben spannendere Themen. Bibis Beauty Palace. Wir wissen alle, die verdient sich dumm und dämlich. Aber wie sie wohnt, das wussten wir bisher nicht. Das hat sie diese Woche bekannt gegeben. Und ich persönlich bin sehr schockiert gewesen. Außerdem gibt es ein neues Kapitel in einer Geschichte, die ist, glaube ich, älter als dieser Podcast. Nämlich der Beef zwischen Mimi und Leon Marcher hat diese Woche eine unerwartete Wendung bekommen.
Der finale Twist eigentlich, könnte man sagen. Es gibt außerdem News, Joe Rogan, der Podcast, der nur leicht bekannter ist als die Lästerschwestern, der kriegt einen exklusiven Deal. Währenddessen fliegt Flying Uwe von Twitch.
Ja.
Es gibt noch ein paar andere kleinere News. Es gibt einen neuen Influencer Award, für den wir mal wieder nicht nominiert sind. Grund, uns aufzuregen. Außerdem hat VW einen Shitstorm wegen rassistischer Werbung. Auch sehr skurril. Gibt noch ein kleines Ding aus der Corona-Welt, einfach eine lustige Story, die ich einmal mit euch teilen wollte. Aber sonst sind wir heute sehr Influencer-lastig und legen jetzt gleich los. Und bevor wir damit anfangen, haben wir noch einmal Hashtag Werbung. David, für was denn?
Ich würde jetzt einfach mal ins Blau hineinraten und sagen, das kann eigentlich nur BookBeat sein, das Netflix der Hörbücher. Oder vielleicht auch, weil ich mir wünsche, dass es BookBeat ist.
David, dein Wunsch wurde erhöht.
Dankeschön.
Es ist BookBeat, die Gelegenheit für alle, ja, auch für dich und für alle, die jetzt gerade zuhören, unzählige Hörbücher aus allen erdenklichen Genres zu hören. Und wenn ihr wollt, sogar das Ganze 30 Tage lang kostenlos zu testen, wenn ihr unseren Code benutzt oder auf bookbeat.de/lästerschwestern mit AE geht.
Ja.
Und da könnt ihr dann wunderschöne Bücher hören. Unter anderem, ich habe diese Woche wieder zwei mitgebracht, vom Dalai Lama.
Ach, der schreibt
Be
jetzt
angry.
Auch. Be Angry?
Ja.
Okay, das klingt aber gar nicht so nach dem Dalai Lama.
Doch,
der wirkt immer so ausgeglichen.
Der bringt aber jetzt bei, wie man aus der Wut was Positives machen kann.
Guck an. Ja.
Ja. Und das ist, finde ich, passt gut zu den Lester-Schwestern.
Finde ich auch. Oder man, das ist auch so die Sorte Hörbuch, die könnte man mal zum Beispiel den beiden schicken, über die wir später noch reden. Leon Mascher und Mimi zum Beispiel könnten sich dieses Buch vielleicht mal zu Gemüte führen.
Boah, wenn die das hören, dann fangen die irgendwann an, zusammen noch richtig kreative Videos zu machen.
Jetzt drehst du aber ganz schön ab. Jetzt erzähl mal nicht sowas. Was hast du denn als zweites Buch mitgebracht?
Als zweites Buch habe ich, weil sie jetzt gerade so den viralsten Monat wahrscheinlich ihres Lebens hatte, Sophie Passmann, die auf erst mit Instagram richtig toll mit ihrem schönen Video über KenFM aufgefallen ist und da über 1 Million Views gesammelt hat und dann auch noch mit Männerwelten, ja, bei Joko und Klaas, ja,
da war sie auch dabei.
Versus ProSieben, das Ding sehr schön moderiert hat. Die hat auch ein Buch geschrieben und ich denke mal, viele Leute haben sie wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal so wirklich auf dem Schirm oder neu auf dem Schirm. Sie war vorher auch schon super bekannt, aber jetzt das Buch Alte weiße Männer von ihr gibt es auch als Hörbuch bei BookBeat. Also wenn ihr Lust habt, 30 Tage kostenlos testen, dann ab 9,99 € im Monat ganz, ganz, ganz viele Hörbücher hören, könnt ihr machen. Mit dem Code Lester-Schwestern, mit AE, wie gesagt, los geht's.
Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema, und zwar einem, das ganz viele Fans, aber wahrscheinlich auch euch bewegt, nämlich, wie wohnt denn eigentlich Bibis Beauty Palace? Eine Frage, die Robin und ich uns lange gestellt haben, bisher keine Antwort bekommen haben, beziehungsweise man sah ja immer ihre Wohnung, in der sie die anderen Videos gedreht haben, und wenn sie halt gereist sind, da wurde ja auch jedes Hotelzimmer auseinandergenommen, aber jetzt wissen wir auch, wo sie jetzt ganz neu wohnt, nämlich das ist kein Haus, das ist eher so, ich hatte kurz reingeguckt und dachte, das sieht ja aus wie die Mansion, die wir damals in L.A. bewohnt haben. Und eigentlich auch genauso steril.
Erstmal Respekt an Bibi für ihren beruflichen Erfolg und dass sie sich so ein Haus leisten kann. Das Haus hat 500 Quadratmeter Wohnfläche und nochmal 500 Quadratmeter Grundstück. An sich mega. Ich gönne ihr das, ja. Aber das Haus ist einfach richtig hässlich, muss ich leider sagen. Das ist jetzt mal so ein Punkt, wo wir einfach mal lästern wollen. Also ich, ne, wie gesagt, ich gönne das, wenn sie es selber schön finden. Geschmack ist, aber wir müssen mal lästern. Das Haus ist ein Klotz aus Beton und Metall und Glas. Und wenn sie das schön findet, geil. Mein Geschmack ist es persönlich nicht. Wir haben in so einem Haus schon mal gelebt, nämlich in L.A., in der Mansion. Und das ist genau das. Das Haus, finde ich, sieht halt so aus, wie sich Menschen Häuser von reichen Leuten vorstellen.
Es ist weißt du,
so ein Designerhaus.
Ja, ja. Und es ist vor allen Dingen so ein Ding, das sieht eher aus wie, also letztes Jahr war ich mit Hand of Blood und Co. waren wir auf Malle und hatten uns eine große Finca gemietet. Und es gibt da ganz viele Häuser, die sind halt für so Partytruppen sind die ausgelegt. Mhm. So riesige, lange Tische und dann so Areale, wo du, ne, da weißt du dann schon, hier kannst du deinen Grill aufstellen und dann kannst du dann da ausrasten. Und das hat sie auch. Sie hat innen drin, in der Küche, so einen langen Tisch habe ich noch nie gesehen, das ist eher so ein Banketttisch. Draußen hat sie zwei Areale, wo Leute, richtig viele Leute sitzen können. Und das sieht aus wie so ein Party-Ding eher.
Ja, die haben sogar eine Anrichteküche. Ja, das haben reiche Menschen. Reiche Menschen haben eine Catering-Küche, damit das Personal nicht in der eigenen Küche kochen muss, sondern nebenan und dann das Essen einfach nur rausbringen muss. Also das, ich weiß nicht, ob das da auch der Fall ist, aber da ist sogar eine Bierzapfanlage drin. Und sie haben unten einen Pool im Keller.
Ein Fitnessstudio.
Ein Fitnessstudio oben, also oben auf dem Dach ein Fitnessstudio, was ich auch und sie haben eine Bar sich anfertigen lassen von einem Schreiner und einen Billardtisch. Und das ist halt so ein Ding, ich gucke in letzter Zeit, kann ich übrigens hier vielen Leuten empfehlen, Architectural Digest. Mhm. Das ist quasi das neue MTV Cribs. Das ist quasi ein Architekturmagazin, die aber zu Promis nach Hause gehen und dann führen die Promis durch ihr Haus. Genauso wie Bibi das hier auch macht. Mhm. Und da siehst du auch unglaublich viele richtig hässliche Häuser, aber auch richtig schöne. Und viele von den Elementen, die Bibi und Julienko in ihrem Video hier zeigen, sieht man da auch. Also diese Anrichteküche, das haben auch viele von den krassen Promis in Hollywood. Auch so ein Pool unten, mit dem man so abdecken kann, und Sauna und so. Klar, das kennt man. Aber auch, dass man so eine Bar noch mal hat, damit man auch Gäste entertainen kann. Nur das Problem bei deren Haus ist, dass es halt nicht in Hollywood ist, sondern in Deutschland. Und deswegen ist es dann doch irgendwie noch ein bisschen kleiner. Und die haben diese Bar und diesen Billardtisch und das ist halt im Keller, in einem fensterlosen, viereckigen, quadratischen Betonraum. Das sieht überhaupt nicht nach Partystimmung aus, sondern einfach nach so, keine Ahnung,
ja,
halt
ja,
einem
ja.
Betonklotz. Also, wie gesagt, das ist mal wirklich ein Punkt, wo wir einfach mal lästern können. Ich gönn's ihnen, wenn sie es selber schön finden, geil, aber gerade mit zwei Kindern, das sieht halt wirklich so aus, wie ich glaube, so Fraternity Bros. So, weißt du, wenn
ja,
so
ja.
In Frankfurt Investmentbanker, wenn der sich ein Haus kauft, so sieht das aus.
Na,
ne?
So,
alles
so
mit
Häuser,
Beton.
Häuser, die normalerweise für Pornodrehs vermietet werden.
Ja,
so ein bisschen. Ja.
Das ist es, daher kenne ich das Haus.
Ja, oder so, es gibt ja dieser Bastian Jotta, der irgendwie bei diesen ganzen, wir hatten ja über ihn schon mal gesprochen, der gewinnt ja bei diesen ganzen Promi-Formaten, jetzt glaube ich letztes Mal gerade erst gewonnen bei Promis unter Palmen, dann irgendwie durch so einen Sexismus-Skandal aufgefallen. Und der hatte in Amerika eine Show gedreht, die Jottas oder so. Und für dieses Ding hatten die extra eine Villa gemietet, damit es so aussieht, als wäre er Millionär. Das war immer so seine Narrative, er hat es geschafft und er ist wie Arnold Schwarzenegger und Co. ist ja nach Amerika gegangen und ist da reich geworden. Ja, Pustekuchen, der wohnt da in einer Einzimmerwohnung drüben, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, und hat das halt nur angemietet dafür. Und genau so ein Haus ist das, wo du reinkommst, du kannst nichts schmutzig machen, weil ja nichts da ist, kannst auch nichts umwerfen. Also gerade die Flure der Wohnung, die sind halt leer, das sind nicht mal Bilder an der Wand. Also wie du sagst, so, wenn es ihnen gefällt, können sie das ja, sollen sie es so machen. Mein Auge ist hängen geblieben bei Minute 4. Gibt es so ein ganz, ganz großes Kindergehege. Hast du das gesehen? In der Küche vorne, da filmen sie einmal drüber. Das ist so riesengroß. Und ich war mir nicht sicher, ist es für Julienko? Das könnt ihr selber herausfinden. Wir zeigen euch unser Haus, heißt das Video, die große Haustour. Ich glaube, mittlerweile hat auch schon die Reaction-Elite von YouTube Deutschland darauf reagiert.
Natürlich.
Das heißt, ihr müsst euch nicht mal das Originalvideo angucken. Ihr könnt dann gleich auch schauen, wie jemand sagt, boah, krass. Und dann seid, aber jetzt haben wir eigentlich auch so ein bisschen reacted. Damit sind wir auch nicht viel besser, würde ich sagen.
Ich weiß.
Lass uns lieber schnell zum nächsten Thema kommen, damit es nicht so aussieht, als würden wir Reaction-Content machen.
Ja, das ist das große Finale, könnte man schon fast sagen, von einem 4 Jahre alten Beef. Und zwar Mimi, ein YouTuber, der inzwischen 800.000 Abonnenten hat, der, glaube ich, auch mal mit Unge zusammen in so einer Villa gewohnt hat, bevor Unge ausgewandelt ist nach Madeira. Den kennt man vor allem dadurch, dass der sehr lustige, unterhaltsame Videos macht, wo er YouTuber auseinandernimmt, gerne auch in so einem animierten Stil, also der zeichnet völlig überzeichnete Comicfiguren und stellt dann YouTuber gerne so dar. Und Leon Mascher, den man ja kennt als ein großer Prank-YouTuber. Und die beiden sind schon früh aneinander geraten, weil Mimi sich halt gerne auch über den lustig gemacht hat und auch offengedeckt hat, dass der Pranks faked in seinen Videos. Und dann gab es einen Vorfall, der auf YouTube auch über 3,8 Millionen Views hat, der Mimi, glaube ich, auch noch mal richtig groß nach vorne gebracht hat. Das war eine Auseinandersetzung mit Leon Mascher. Leon Mascher ist in Berlin aufgetreten und Mimi hat es irgendwie geschafft, da zu diesem Auftritt in den Backstage-Bereich zu kommen und hat ihn da angesprochen auf eines seiner Videos, wo er den letzten Prank da von Leon Mascher irgendwie auseinandergenommen hatte. Und bisher kannte man die Geschichte eigentlich nur aus der Perspektive von Mimi, eben von vor 4 Jahren, wo der sagt, Leon Mascher und ApoRed haben mich bedroht und bestohlen. Denn die Geschichte war, dass er eben im Backstage-Bereich einfach mit Leon Mascher reden wollte, versucht hat, mit ihm ein Gespräch anzufangen über seine Pranks, weil er irgendwie aus ihm rauskitzeln wollte, dass er die gefaked hat, versucht hat, das Ganze irgendwie so mit versteckter Kamera zu filmen. Und dann haben aber Leon Mascher und ApoRed ihn bedroht und ihm seine Speicherkarte geklaut, beziehungsweise auch direkt zerstört. Und das war über Jahre jetzt der Stand der Dinge. Mimi hat seitdem quasi jetzt auch gerade in letzter Zeit kaum ein anderes Thema gehabt, außer weitere Videos über Leon Mascher zu drehen.
Ja, vor allen Dingen Jahre später. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also der hat ja, glaube ich, 1,5 Jahre oder so Pause gemacht und plötzlich kamen jetzt wieder Videos über einen Beef, der, glaube ich, 2,5 Jahre alt ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, was du gerade sagtest, dass das das große Finale sein könnte. Ich glaube,
es nimmt
dadurch wahrscheinlich nur noch mehr Fahrt auf.
Aber für mich ist es das Finale, weil jetzt sieht man mal beide Seiten.
Ja, das stimmt.
Es sollte jetzt eigentlich irgendwie ein Gespräch geben, wo mal wieder Stay und Montana Black, so wie das ja zuletzt bei Unge und Tanzverbot und der ganzen Madeira-Crew gemacht haben, so als Vermittler irgendwie so eine Livestream Trash-TV-Sendung machen sollten, wo sich zwei Streithähne quasi dann unter ihren Moderationsskills irgendwie aussöhnen.
Das hätte ich tatsächlich gern gesehen.
Das hätte ich auch sehr gern gesehen. Aber es ist leider nicht zustande gekommen, angeblich, weil Mimi sich da dann doch nicht dazu bereit erklärt hat. Und stattdessen meinte Mimi, dass Leon Mascher doch mal das Footage releasen soll von vor 4 Jahren. Wie gesagt, ne, Mimi hat damals gefilmt und die Speicherkarte wurde aber zerstört. Leon Mascher hat wohl aber auch dann angefangen zu filmen und das Material hatte er noch und hat das irgendwie 4 Jahre lang nicht gezeigt. Und jetzt macht er das öffentlich und das Video ist irgendwie sehr skurril, weil Leon Mascher nämlich für mich als der Sympathischere aus dieser Situation rausgeht. Er fängt schon mal damit an, dass
aber
er sagt, sein Verhalten.
Aber wirklich nur mit ganz großen Anführungszeichen, würde ich sagen.
Mit ganz großen Anführungszeichen. Ich glaube, es ist eher so, dass am Ende es so aussieht, als wären beide Idioten. Ja. Also er selber, Leon Mascher, das muss man ihm lassen, sagt den klugen Satz, ich glaube, Leute denken von mir, ich gucke 24 Stunden an der Wand und entwickle mich gar nicht weiter. Aber nein, er hat sich weiterentwickelt. Er gibt nämlich zu, dass er quasi diese Pranks gefaked hat. Und er gibt auch zu, dass sein Verhalten in dieser Situation sehr kindisch war. Und er entschuldigt sich auch nochmal dafür, dass die Speicherkarte von Mimi zerstört wurde. Eine Sache, die er wohl auch gar nicht selber gemacht hat, sondern eben seine Kumpels, die ihm hinterhergelaufen sind.
Also vielleicht ich will da mal kurz einhaken, weil ich
ja
nie verstanden habe, was das große Drama dahinter war. Nämlich die, also zumindest an dem Part, dass Leon Mascher die Pranks gefaked hat. Ich meine, das ist mittlerweile auf YouTube ganz großer Standard und eigentlich wird das seit Jahren, ob es jetzt die Prank Bros waren oder Simon Desue, es wird ja seit Jahren praktiziert und dann finden sich darunter halt eine ganze Menge von Leuten ein, die sagen, ist ja fake. Viele sagen dann, ist fake, ist aber trotzdem unterhaltsam. Also geht ja jeder damit um. Im schlechtesten Fall verliert der Typ dann halt an Glaubwürdigkeit und an Abonnenten. Aber ich habe nie verstanden, warum dann jemand da die Polizei spielen muss, die dann vor allen Dingen in dem Umfang, also Mimi ist ja wirklich, es ist ja, für den ist das ja fast ein Vergehen gewesen, für das sich Leon Mascher nicht nur hätte entschuldigen, sondern auch schämen müssen und ist da in einer Vehemenz gegen ihn vorgegangen. Und das sieht man auch in diesem Backstage-Video, denn was jetzt passiert ist, dass Leon Mascher hat halt 30 Minuten in einem Livestream da gesessen und hat dieses Material jetzt gezeigt. Und da sieht man ihn auf Mimi zulaufen. Das ist erstmal sowieso komisch, eine Sache, die glaube ich, ganz viele damals schon gefragt haben. Warum geht so jemand zu so einem Konzert von Leon Mascher und sucht Streit? Und beschwert sich dann,
das, was er macht,
dass es Streit gibt.
Er sucht Streit, also so wie Mimi das dargestellt hat mit, er wollte irgendwie ein Gespräch suchen, also es fängt direkt super aggressiv an.
Ja.
Also das, also
weißt du,
wie gesagt,
Spinn?
Es geht hier um gefakte Pranks, also niemand hat irgendwie eine Straftat begangen, sondern ja. Leon Mascher ist halt einfach ein Idiot und macht dummen Content, das ist der Stand. Und Mimi ist da so und ist irgendwie so, ne, ich kann es auch verstehen, ich meine, er ist natürlich gerade in dessen, der ist quasi im Feindgebiet, ne? Der sitzt da neben ApoRed und Leon Mascher und konfrontiert ihn damit, dass er findet, dass sein Content scheiße ist. Und versteckt hat, er hatte so eine Canon Legria, was so lange Zeit mal so die YouTuber-Kamera war. Die ist relativ klein, aber die ist jetzt nicht unsichtbar.
Ja.
Also es ist schon sehr sichtbar, dass er irgendwie versucht zu filmen. Und deswegen zückt dann auch Leon Mascher relativ schnell die Kamera und dann dadurch ist halt dieses Footage entstanden. Und es ist aber einfach nur, dass Mimi ist da einfach nur und sagt so, jetzt red mit mir, du lügst deine Abonnenten an, du fakest deine Pranks, gib's doch zu! Also es ist wirklich so, what? Was ist los mit dir?
Ja,
so, es
ja,
ist
nee,
so richtig
also, es fängt
krass
schon an
und dann
damit
rennt
so,
er
weißt,
die ganze
weißt,
Zeit hinterher.
Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich habe ein Video gemacht. Hast du das gesehen? Ich habe dein Schuhprank zerfickt, ja? Was hast du dazu zu sagen? Gibst du zu, dass du deine Abonnenten und also das geht die ganze Zeit in einem Trommelfeuer der Aggression ja. auf Leon Mascher, der so reagiert, wie man ihn kennt. Ne? Er versucht es halt wegzukichern, ist dabei hochgradig, ich weiß gar nicht, ob es so eine Mischung aus Nervosität ist, die er dann zu kaschieren versucht, oder
vielleicht,
ob das seine Form ist, mit Aggressionen umzugehen, mit seiner eigenen, weil mich hätte das in dem Moment wahnsinnig aggressiv gemacht, wenn jemand mir direkt so in die Parade fährt. Wahrscheinlich wäre ich einfach umgedreht und hätte mir dieses Gespräch geklemmt. Aber
das versucht Leon Mascher, ja. Er versucht wegzulaufen. Also er macht sich so ein bisschen über Mimi lustig und versucht, aber meiner Meinung nach versucht Leon Mascher tatsächlich die Situation zu deeskalieren, macht so ein paar Witze und läuft dann halt weg. Und Mimi läuft hinterher, sagt ihm die ganze Zeit, jetzt red mit mir, setz dich jetzt dahin, ich möchte jetzt mit dir darüber sprechen, du hast keine Eier, du musst jetzt mit mir darüber reden. Und filmt halt die ganze Zeit dabei und Leon sagt so, hey, hör doch einfach mal auf zu filmen, dann können wir uns unterhalten. Und er so, nee, ich werde das filmen. Leon, das würde ich an der Stelle Leon Mascher auch sogar glauben, ne, der macht sogar das Argument, dass in diesem ursprünglichen Video von Mimi sagt er damals, dass er findet, dass Leon Mascher, dass er ApoRed ein richtig cooler Typ ist, weil ApoRed hätte sich mit ihm unterhalten. Und Leon Mascher sagt so, hey, wenn du nicht so auf mich zugekommen wärst,
ja,
und direkt angefangen hättest zu filmen und mich so anzumachen, hätte ich mich auch cool mit dir unterhalten. Du bist ja so auf mich zugegangen und hast versucht, mich mit versteckter Kamera irgendwie zu konfrontieren. Natürlich reagiere ich dann so. Du kennst mich ja gar nicht, ohne dass du mir eine Kamera ins Gesicht hältst. Ich hätte vielleicht auch cool reagiert. Ja, und das ist tatsächlich ein Argument, ja, wo ich sagen muss, nehme ich ihm ab?
Nee, vor allen Dingen, weil es halt dieses, ne, es hatte schon dann was Bedrängendes, dem anderen hinterherzulaufen, zu sagen, ich will jetzt ein Statement, gib's doch zu, sag doch das so und so. Und Leon Mascher sagt dann so ein paar Sachen, die, ne, die haben Hand und Fuß, nämlich, ich muss vor deiner Kamera gar nichts machen, ne, nichts muss er sagen. Und wenn er sich einem Gespräch entziehen muss, noch dazu, wenn er kurz darauf irgendwie einen Auftritt hat, dann kann ich das durchaus verstehen.
Das kommt ja auch noch dazu, ne?
Genau, also ja, das kommt dazu.
Das war in seinem Backstage-Bereich, kurz bevor er auf die Bühne musste. Und ne, er sagt dann auch so, ne, dass er halt wollte, dass einfach nur, dass seine Kumpels halt Mimi einfach aus diesem Backstage-Bereich, ne, wegschicken, weil er natürlich dann direkt auf die Bühne gehen musste und Angst hatte, dass Mimi dann mit auf die Bühne kommt. Und er sagt, dass dann diese Situation, dass seine Kumpels ihm dann die Speicherkarte abgenommen haben, wohl auch nur im Affekt entstanden ist und auch ohne sein Wissen. Und so sieht das in dem Footage auch aus. Man sieht das, also die Kamera ist schon aus, bevor das passiert. Aber man hört Leon Mascher immer wieder zu seinen Kumpels sagen, so, hey, ne, könnt ihr den mal kurz aufhalten, könnt ihr den mal wegschicken. So, es ist jetzt, also er sagt das jetzt nicht von wegen so, schlag dem zusammen und nimmt dem sein Zeug ab, sondern er sagt so, hey, ne, ich könnte den einfach mal, könnt ihr mal, ne? Und ich muss sagen, dass, und dann kommt noch eine weitere Info, das ist natürlich jetzt nur Aussage gegen Aussage, aber dass dieser große Beef, nämlich sie haben eben seine Speicherkarte ja kaputt gemacht, eine Speicherkarte, die halt, ne, 50 Euro kostet, blöd, aber dass er sogar in dem Moment Mimi sich dafür entschuldigt hat und eben sogar auch Geld dafür angeboten hat als Ersatz, zu sagen, so, hier sind 50 Euro, kauft dir eine neue Speicherkarte, tut mir leid, so. Also am Ende dieser Situation. Und deswegen, was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum Leon Mascher damit 4 Jahre gewartet hat, dieses Footage online zu stellen, oder 3,5. Aber ja,
ich kann also das ja wohl verstehen, weil du ja, er wurde ja, ne, also es gab ja gar nicht diesen Benefit of the Doubt, sondern es gab halt Mimi, der gesagt hat, weil es ja auch gleich, es kam kurz nach diesem Kuchen-TV-Ding damals mit KS Freak, also es war, ja, glaube ich, ein halbes Jahr später, deshalb war der Titel von dem Video ja sogar, glaube ich, an das Video von Kuchen-TV angelegt.
Genau, da war es irgendwie, sie haben mich geschlagen und mir meine Speicherkarte geklaut, das war irgendwie,
genau,
das
Gleiche. Und dementsprechend, ja, war ganz klar von vornherein der arme Mimi, weil Leon Mascher, der ist ein Spinner, das passt total ins Muster. Und da ist natürlich klar, dass man dem in dem Moment nicht großartig geglaubt hätte. Und das Material, das, wie du ja auch schon sagtest, das Material lässt jetzt nicht die Schlüsse zu, der Mimi ist auch ein Spinner, wenn man es halt auf eine gewisse gefärbte Art und Weise sehen will. Ne? Also für diejenigen, die das wollen, die können in Mimi auch den Streiter des Rechts sehen, der doch ein Statement aus ihm rausholen wollte, dass er dabei aber jegliche Grenze überschreitet und übergriffig wird auf eine gewisse Art und Weise. Das scheint Mimi auch bis heute nicht begriffen zu haben. Und ich finde das krass, und das sagt Leon Mascher an einer Stelle auch, weil er irgendwie zu einem Zitat von Mr. Trashpack aufgreift, der wohl in einem seiner Videos sagte, dass er das skurril findet, dass Mimi nach so vielen Jahren immer noch regelrecht gekränkt ist von dieser Leon Marcher-Geschichte, dass er immer noch Videos gegen den macht, der solle doch mal eine Therapie machen. Und das unterstreicht Leon Marcher auch und sagt so, wie kann das sein, dass das nach so langer Zeit noch aufgegriffen wird? Und ich habe meine eigene kleine Geschichte mit Mimi tatsächlich. Wir kennen ihn ja, glaube ich, du auch, oder?
Ja, ja.
Und ich hatte damals auf dem Webvideopreis, boah, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Das war das Jahr, wo ich für das Fabian Sigismund-Video gewonnen hatte. Und da habe ich auf der Aftershow-Party so ein paar Gespräche geführt, die ich nicht vergessen werde, unter anderem mit KuchenTV oder Finn Kliemann, aber eben auch mit Mimi, der mich irgendwann zur Seite zog und mir dann groß und breit diese Geschichte erzählte. Und war dabei auch, also er war so inbrunstig und ganz, das fanatisch wäre das falsche Wort, aber ne, dieses ganze Thema war so ein ganz großes Ding, sodass er gar nicht begriff, dass er mir irgendwie eine halbe Stunde meines Lebens zu diesem Zeitpunkt geraubt hat, um mir diese Geschichte dann nochmal ins kleinste Detail zu erzählen. Und suchte da irgendwie gefühlt auch so Mitstreiter, die dann sagen so, ah krass, Mimi, Mensch, der Leon und so. Und das war für den, glaube ich, eine schwere Zeit. So, ich habe das damals gar nicht so regelrecht so richtig mitbekommen, warum Mimi darunter so sehr gelitten hat. Aber das scheint so viel mit ihm gemacht zu haben, dass er bis heute irgendwie, dass wir jetzt bei den Lästerschwestern immer noch über dieses Thema sprechen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und in Leon Marchers Haut möchte ich auch nicht stecken, wenn das so ist, wie er sagt, dass er eigentlich seit Ewigkeiten jetzt eigentlich schon damit abschließen will, aber die Leute immer noch irgendwie aus den Löchern gekrochen kommen und Mimi einfach nicht aufhört. Boah, wie anstrengend. Also da hat tatsächlich das erste Mal ein bisschen Sympathie für Leon Marcher auf meiner Seite.
Ja, also wie gesagt, ich mag Leon Marcher nicht und ich muss sagen, ich habe Mimi schon persönlich kennenlernen können und habe den als einen sehr sympathischen, netten Menschen empfunden und muss auch sagen, viele der Videos, die er bisher gemacht hat, habe ich als sehr, sehr gut empfunden. Er hat auch richtig gute Sachen schon gemacht. Zu Mert, die Videos, die er gemacht hat, zu diesem Homosexualitätsprank und so, einfach legendär. Also der ist auch ein super talentierter Typ. Und deswegen verstehe ich es auch nicht so ganz, warum er da so.
In diesem Video kommt er nicht so sympathisch festhält. Rüber, muss man ganz klar sagen. In dem Video kommt er sehr schlecht weg. Fall. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Können wir uns alle denken, wahrscheinlich kommt jetzt die große Reaction von Mimi. Ich nehme an, wir werden dann wahrscheinlich auch darüber sprechen. Also so oder viel nicht. Erstmal der Stand nach, ich glaube, 2,5 Jahren in der großen Agenda.
Ich hab das vorher nachgeguckt. Das ist im August 2016 gewesen.
4 Jahre? Oh, krass.
Das ist 4 Jahre her, David. Das ist, der Beef ist älter als meine Tochter.
Ja, schön. Sehr gut. Okay, dann vielleicht kommen wir noch in ein 5. Jahr. Ihr erfahrt es hier.
Ja, ansonsten eine weitere News jetzt erstmal aus einem anderen Bereich. Da gab es gerade so den größten Podcast-Deal, wahrscheinlich seitdem Spotify Gimlet gekauft hat und seitdem es die Lästerschwestern gibt, das war natürlich noch größer. Joe Rogan, also die Joe Rogan Experience, der weltweit erfolgreichste Podcast, der geht exklusiv zu Spotify. Das passiert jetzt erst ab dem 1. September. Vorher haben die jetzt quasi schon einen Deal, aber bis zum 1. September ist er noch auf den anderen Plattformen und dann ist er exklusiv da. Und das ist ein Riesenfang für Spotify, weil der Podcast halt so groß ist und aber auch wieder ein sehr spannendes Ding. Ist irgendwie vergleichbar mit dem Move von Ninja zu Mixer weg von Twitch, weil die Joe Rogan Experience so krass ist, also auf YouTube und vielleicht muss man dazu sagen, vielleicht wird er auch weiterhin auf YouTube sein und das ist wirklich nur der Audio-Teil, der exklusiv zu Spotify kommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, macht dass sie, oder vielleicht startet Spotify Videopodcast oder es gibt es schon, ich weiß es nur nicht, aber die Joe Rogan Experience lebt extrem davon, das ist halt eigentlich auch, und das haben ja eigentlich die meisten Podcasts in den USA, in Deutschland sieht man das weniger, nämlich ein Videopodcast. Also die filmen eigentlich den Podcast immer mit. Das ist ja in Amerika sogar bei den Radiosendungen so.
Ist der nicht eigentlich ein Radiomoderator? Es gibt ja noch diesen Sirius. Nee,
der ist von UFC. Der ist groß in der UFC-Szene. Aha. Ich weiß nicht, ob ihm sogar UFC gehört oder ob er da nur Moderator ist oder sowas. Aber ich kenne mich mit UFC nicht aus, aber kommt auf jeden Fall von der Sportart UFC. Und hat diesen Podcast und interviewt da die größten Leute, ne, und teilweise auch über Stunden und macht da teilweise meiner Meinung nach auch mal so ein paar Sachen.
Wir haben ja jetzt das Glück, dass wir hier zu Hause im Homeoffice auch am Rechner sitzen. Joseph James Rogan ist ein amerikanischer Stand-up-Comedian, Mixed Martial Arts Kommentator, Podcaster und Unternehmer. Also offenbar ist der derjenige, der bei den Kämpfen sagt, und da hat er ihm auf die Fresse gehauen und da haut der andere ihm jetzt zurück auf die Fresse. Okay, jetzt schimpfen alle, die UFC gerne gucken, aber so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen.
Okay, aber er ist auch Stand-Up-Comedian, spannend.
Ja.
Auf jeden Fall eine Sache, für die er halt sehr bekannt ist, ist, dass er halt Leute wie einen Elon Musk bei sich im Podcast hat und dann raucht Elon Musk im Podcast mit ihm einen Joint und die Tesla-Aktie stürzt ab. Dieses Interview hat über 13 Millionen Views, sein YouTube-Kanal hat über 8 Millionen Abonnenten.
Ja.
Es gibt noch andere Sachen, der hat irgendwie Bernie Sanders interviewt, der hat auch unter anderem den Alex Jones mal interviewt, also diesen großen Verschwörungstheoretiker in den USA und dafür auch auf den Sack bekommen, dass er solchen Leuten eine Plattform gibt. Der ist auch jemand, den ich eher so als ja, liberal-konservativ fast schon einschätzen würde. Also der ist auch politisch natürlich auch immer wieder so damit mit drin. Also für amerikanische Verhältnisse wahrscheinlich einfach trotzdem immer noch super links. Aber für deutsche Verhältnisse politisch ja auch ein bisschen.
Hast du mitbekommen, wie viel sie ihm dafür bezahlen? 100 Nein. Millionen Dollar.
Aha, was?
Gibt's ja, dann, ist das legit? Im Wall Street Journal gehen sie davon aus, dass sie ihm 100 Millionen Dollar gezahlt haben.
100 Millionen 100 Dollar?
100 Millionen Dollar.
Für einen Podcast?
Ja. Also das
Spotify
ist
ein, ruft mich an.
Es ist ein Multi-Year-Deal. und das Wall Street Journal schreibt nur, dass sie schreiben, dass sie Quellen haben, die sagen das. Also es kann auch weniger sein, aber also wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen und wir haben auch gesagt, das muss ein Riesenbetrag sein, weil wenn du der erfolgreichste, es war bei Ninja ja ähnlich.
Ja, aber also jetzt mal zum Vergleich. Ninja hat ja angeblich 10 Millionen bekommen für den Move von Twitch zu Mixer. Und E-Sport und Livestreaming ist, würde ich mal sagen, was so die Novelty-Faktor angeht und wie groß das alles ist und so weiter, hätte ich jetzt gedacht, mit Podcast jetzt nicht unvergleichbar. Ne? Also ist Podcast so viel größer als ja. E-Sport und Livestreaming?
Ich habe, hier steht übrigens auch, dass es auf allen anderen Plattformen removed wird. Sprich, damit ist es
dann
auch.
Dann muss es ja auch auf YouTube sein.
Ja, dann also ist es auch auf YouTube auf jeden Fall weg.
Ich meine, 8,4 Millionen Abonnenten auf YouTube. Er hat aber auch, muss man dazu sagen, laut eigenen Angaben 190 Millionen Downloads pro Monat. Ne, ich meine, der macht natürlich mehr als eine Folge pro Monat, also werden es nicht 190 Millionen Hörer sein und auch die alten Folgen zählen da sicherlich mit rein. Aber wow, ne? Also das ist halt schon echt eine Menge, wenn du sagst, er hat irgendwie seine x Folgen pro Monat, das ist ja auch also der wird schon sehr reich sein.
Jetzt können wir es ja sagen, Robin, auch die Lesser-Schwestern wechseln für 12 Euro exklusiv zu Spotify. Das ist der Deal, den sie uns angeboten haben.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt BookBeat.
Ja, zu exklusiv bei BookBeat. Das wäre auch gut. Für 9,99 Euro sind wir darüber gewechselt.
Ja. Für einen kostenlosen Monat, haben wir ja gesagt.
Genau.
Das machen
dafür
wir.
Kriegt er den Lesser-Schwestern-Code. Ja, krasse News.
Also es ist so krass, wie Podcast explodiert ist. Also Spotify hat ja schon angekündigt, als sie Gimlet und Anchor gekauft haben, ich glaube für eine halbe Milliarde, dass sie da noch mal irgendwie eine halbe Milliarde on top haben. Oder war es die halbe Milliarde, die sie insgesamt haben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie eine Menge Geld, die sie für Podcasts.
Hattest du mir nicht neulich diesen Vergleich irgendwie genannt, wo du sagtest, die Zahl der Podcasts, die ungefähr im Schnitt in Deutschland released wurden, zu der Zeit, als wir die Lesser-Schwestern gestartet haben?
Genau, also Spotify hat das selber noch nicht angegeben. Es gab wohl 2000 Podcasts in 2018 und wir haben ja Anfang 2018 angefangen, also waren es da wahrscheinlich noch weniger. Und inzwischen sind es wohl deutschsprachige Podcasts, 40.000.
40.000,
oder
ja.
30.000
oder 30.000. Aber ich meine, kurz nach uns ist es explodiert. Zufall, Robin? Ich glaube nicht.
Ja, und jetzt kriegen Leute 10 Millionen Euro. Was kriegen wir? Uns fragt nicht mal irgendjemand nach Exklusiv-Content.
Der andere große Deal, von dem wir diese Woche vielleicht auch noch mal kurz berichten können, der jetzt die Runde gemacht hat, und zwar, glaube ich, heute, ist Some Good News. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube, wir hatten hier schon mal darüber gesprochen. John Krasinski, der Typ, der als Regisseur mittlerweile arbeitet und zum Beispiel Quiet Place und den Nachfolgefilm, der noch unter Embargo steht, weil das ist der letzte Film, kann ich vielleicht hier mal insighten. Der letzte Film, den ich vor der Corona-Krise als Pressevorführung gesehen habe und an dem Tag, an dem wir in der Pressevorführung saßen, haben sie gemeint, der wird verschoben. Und dann hieß es, ja, ihr habt den jetzt gesehen, aber ihr dürft bis wann auch immer nicht mehr darüber sprechen. Und ich dachte so, oh nein, weil der Film, ich darf ja nicht sagen, wie er ist, aber wartet darauf, bis er ins Kino kommt. Weil, so, aber weil. Genau, den hat er gemacht,
also ich
hat
fand früher den ersten bei The Office
mitgespielt.
Ja, und der hat jetzt quasi in der Corona-Zeit auch zu Hause, hat er ein Format gestartet auf YouTube einfach, Some Good News, wo er gesagt hat, hey, jetzt gerade reden alle so negative, wir haben das ja eigentlich auch in der Folge über Leicester-Schwestern mal kurz gemacht, und meinte, ich mache jetzt positive News, ich fasse jetzt quasi ein paar positive News an, hatte auch schon diverse andere berühmte Celebrities als Gäste mit eingeladen und so, und das gab es jetzt 8 Mal, also der hat das irgendwie macht das seit 2 Monaten, und jetzt gibt's das nicht mehr. Warum? Weil dieses Billo-Ding, was er irgendwie, aber natürlich auch mit diesem Charme, so super authentisch einfach bei sich zu Hause im Arbeitszimmer produziert hat, mit irgendwie ein bisschen mit von Hand auf Papier gemaltem Logo an die Wand geklebt, wurde in einem riesigen Bidding War gekauft von CBS, die das jetzt als exklusives Streaming-Angebot zu sich holen. Und jetzt wird man meinen, okay, verstehe ich, ne, der hatte eine lustige Idee, die es aber auch schon 1000 Mal gab. Ich meine, also wir hatten bei Was geht ab damals, erinnerst du dich daran noch, David? Hatten wir die Happy News mit Ben Jaworski. Da haben wir als Gegenzug zu den negativen News, haben wir einmal in der Woche Ben Jaworski gehabt, der in einer Happy News-Sendung all die positiven Nachrichten der Wochen vorgelesen hat.
Ja.
Und das haben wir schon in 2012 gemacht, also yo, ja, also warum haben wir kein Geld dafür bekommen?
Die Geschichte ist halt, so enden übrigens viele deiner Sätze, ist mir mal aufgefallen. Warum habe ich nicht? Wieso bin ich
nicht? Ja, warum, das verstehe ich immer nicht.
Warum alle sind wir nicht so 100 Millionen, erfolgreich David. Wie andere? Robin, du musst einfach dein Leben, du musst wieder andere Dinge im Leben finden, die dich glücklich machen.
Was ist los,
vielleicht
David?
Die Dinge, zu denen wir gleich kommen. Ich finde bei der Story eine Sache ganz interessant, so dass sich jemand hinsetzt, sich sagt so, ich mache aus der, ich will nicht mal Not heraus sagen, aber John Krasinski war ja so, der war angefeuert, weil für Quiet Place 2 wäre jetzt genau die Phase gekommen, wo er halt durch alle Länder gereist wäre, genau in diese Media-Phase reingeraten wäre, wo du dann halt danach wahrscheinlich total exhausted nach Hause kommst, aber davor, ne, dich darauf einstellen kannst, dass du global diesen Film in 10.000 Interviews immer wieder dieselben Fragen. Und ich glaube, so das Gefühl gehabt zu haben, dass er diese Energie, die er da irgendwie reserviert hatte, genutzt hat, um was Kreatives zu machen. Und das fand ich total toll, ja, dass sich jemand hinsetzt und dann halt, dann hat er für die erste Folge, hat er, glaube ich, Steve Carell rangeholt und später dann Brad Pitt als Wettermann und dann gab es ein komplettes Office Revival bei ihm im Stream und dann hat er das ein bisschen so gemacht, man hat dann gemerkt, er guckt, wie haben es die erfolgreichen YouTube-Kanäle gemacht, es gibt diesen einen Superstar-Influencer aus Deutschland, Behind, der hat nämlich für die B-News damals sich aus der Community die Logos oder beziehungsweise das Intro machen lassen und hat dann jede Folge ein neues Intro eingespielt, mega Idee, die Some Good News dann auch genutzt hat und das hatte so dieses Handmade-Ding, ne? Dass so jemand setzt sich hin und macht so aus nischt irgendwie so eine Sache, die nur dafür da ist, um irgendwie Positivity zu spreaden. Und jetzt kommt dann dieser Riesenkonzern und sagt so, das kaufen wir ein. Alles, was irgendwie so diese Aura des Handmade, so ein bisschen diese, ja, so wie YouTube am Anfang auch war, ausgemacht hat, wird zerstört, indem man so einen riesigen Millionendeal daraus macht und das Ganze jetzt hinter einer Paywall. Ich glaube, CBS All Access kostet irgendwie $10, wenn du es ohne Werbung gucken willst im Monat. Und dahinter wird das jetzt versteckt und das.
Also, ja, aber du kennst den Twist doch gar nicht, oder?
Bitte, erzähl ihn mir.
John Krasinski ist nicht mehr dabei.
Ach so?
Ja.
Nee, warum nicht?
Das kommt ja auch noch dazu. Also nicht nur, dass sie quasi den
das hab ich gar nicht
authentischen
gelesen.
Charme des Ganzen kaputt machen, weil sie da jetzt eine richtig produzierte Show draus machen. John Krasinski ist jetzt nur noch Producer und sie suchen einen neuen Host. Also John Krasinski, der hat einfach gesagt, so in meiner Freizeit mache ich mal diese Show. Ich kann mir gut vorstellen, warum er es verkauft, weil nämlich auch in den USA jetzt gerade die Sachen gelockert werden und die Hollywood-Produktionen wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder anfangen zu produzieren. Dann hat er wahrscheinlich keine Zeit mehr, einmal in der Woche Good News zu machen.
Ja, ja.
Und es war jetzt wirklich für ihn wahrscheinlich nur so ein Outlet für die Corona-Krise.
Ich lese es gerade, ja. The actor was
und
hesitant.
Er ist jetzt da weg. Also deswegen, wenn da irgendjemand kommt und bietet mir, keine Ahnung, 100 Millionen werden es nicht gewesen sein, aber wahrscheinlich viel Geld und sagen so, hey, du hast da eine Idee gehabt, hast kurz mal in der Corona-Krise 8 Wochen deine Kreativität rausgelassen, ein bisschen Positivity gespreadet, wir wollen das fett weiterproduzieren mit dir als Produzenten.
Aber das finde ich so witzig, ich meine, also das ist ja wirklich eine Idee, die kann jeder haben. Er hat es halt gemacht und das Ding ist, also wenn du es anders nennst und ein bisschen besser produzierst, dann würde, ne, also ist ja nun nicht so, dass man dieses
also
Konzept
gute
kaufen
News zu recherchieren.
Muss.
Also es ist jetzt nicht so, als wäre da irgendetwas an diesem Format krass geil gewesen, was, also außer vielleicht der Name, der jetzt irgendwie halt die Leute kennen, der in irgendeiner Form schützenswert gewesen ist. Also der saß wirklich an seinem Tisch und hat News vorgelesen, die gut sind. So, das war's. Das haben Leute vorher schon gemacht und das werden Leute auch danach machen. Das heißt, also ich glaube, John Krasinski ist super smart, dass er das gemacht hat. Auch wenn Leute ihn natürlich dafür jetzt kritisieren, weil sie sagen so, oh, du hast dein authentisches Baby, verkaufst du jetzt, ha. Aber ich glaube, CBS ist richtig dumm, weil wer guckt das denn hinterher ohne John Krasinski, ohne diesen Authentizitätsfaktor, hinter einer Paywall und nach der Corona-Krise? Weil der Grund, warum dieses Some Good News-Format überhaupt funktioniert hat, war ja, dass Leute gerade das Gefühl hatten, ich brauche jetzt endlich mal eine positive Aufheiterung.
Ja, ja.
Weil wie gesagt, es gibt 1000 Webseiten, die nichts anderes machen, außer positive News zu posten und so weiter.
Ja.
Weil eben Leute denken so, ja, das ist halt irgendwie ein Novelty-Faktor, aber Mainstream ist das dann am Ende nicht.
Ja, wir kommen mal zu einem anderen Thema, würde ich sagen, so, weil das
Kommen wir zu was Positiven, zu was Negativen nach dem Positiven, nämlich Rassismus.
Geil. Endlich. Ja, diese Woche gab es ein Video, bei dem, wenn du es schnell mal guckst, muss ich sagen, das ist wie jede andere Werbung, es rutscht einfach so durch, wahrscheinlich, weil man bei Werbung sowieso immer nur mit einem Auge hinguckt. Aber das haben ganz viele Leute nicht gemacht, denn bei dieser Werbung lohnt es sich, zweimal hinzugucken und vielleicht sogar dreimal. Du hattest es mir geschickt, hast du es sofort gesehen, wahrscheinlich aber auch erst, als du darauf hingewiesen wurdest, oder?
Nee, also ich hab quasi den Skandal mitbekommen und habe dann das Video angeguckt und dann ist mir eine Sache aufgefallen.
Okay.
Oder zwei. Und danach habe ich dann nochmal den Artikel dazu gelesen und dann sind mir noch mehr Sachen aufgefallen. Also es geht um Volkswagen. Volkswagen hat ein Instagram-Video gepostet.
Zum neuen Golf. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der neue Golf wird darin beworben.
Genau. Und das Instagram, also an sich, also es fängt schon damit an. Und das ist so mein erster Gedanke gewesen, ist, was will mir diese Werbung sagen? Weil man sieht eine Hand.
Aus der Perspektive, also es wirkt so, als würde jemand die Handykamera halten und auf eine Häuserfront filmen, vor der der neue
Golf
steht.
Und dann schubst die Hand, so wie man das so Kameratrick-mäßig, ne?
Ja.
So wie man das ja macht, wenn man das Auge zusammenkneift und dann irgendwie die Hand in die Ferne hängt und dann würde man so jemanden zusammendrücken oder sowas.
Ja, Leute, die diese Fotos machen, wie sie sich hinstellen und dann den Mond in
ja,
den
oder den halten. Ne, das typische schiefe Turm von Pisa-Bild, wo alle so in so Perspektive
nur eben,
so
nur
tun,
eben aus
als
der
würden
Perspektive
sie den schiefen
der
Turm
Kamera
hochhalten.
Gefilmt, sprich nicht mit der Person davor. Und
genau.
Diese Hand hebt eine Person, die am Auto steht, also vor dem Golf, schiebt sie rein, quasi pickt sie ab und schiebt sie in
in so ein Gebäude und es schubst so ein bisschen rum. Ne? Also es ist so ein bisschen so, da steht eine Person an dem Auto und die Person wird von der Hand weggeschubst und dann steht da der neue Golf. Und dann kommt Text, der neue Golf.
Mhm.
So, und jetzt war mein erster Gedanke, als ich dieses Video sehe, wo ich dachte so, okay, da kommt dieser Rassismusvorwurf her. Die Hand, die Person von dem Auto wegschubst, ist weiß und die Person, die vom Auto weggehalten wird, von wegen so, du darfst nicht an das Auto ran, ist schwarz.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt irgendwie rassistisch. So, dann das nächste, was mir dann aufgefallen ist, ist an dem Gebäude, in der die Person reingeschubst wird, steht Petit Colon, wenn ich das richtig ausspreche. Und ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, also habe ich mich da auf irgendwie den Artikel verlassen und meine Google-Skills, was das bedeutet. Aber es heißt wohl sowas wie der kleine Siedler oder Kolonist. Also auch das ist da wieder so ein bisschen seltsam. Also du willst mir sagen, quasi eine weiße Hand schubst einen schwarzen Mann in ein Gebäude, auf dem Kolonist draufsteht und versucht, einen schwarzen Mann von dem Auto wegzuhalten. Weird. So. Und dann kommen aber noch zwei weitere Sachen hinzu, nämlich die Buchstaben, die bei Der neue Golf als Text dann auftauchen. Die ersten 5 Buchstaben, die auftauchen in Der neue Golf, sind die Buchstaben, die, wenn man sie umteilen würde, Neger buchstabieren.
Ja,
und also das ist halt wirklich der Punkt.
Sie kommen in unterschiedlicher Reihenfolge, aber ja, zuallererst sieht man die Buchstaben R, E, R, N, E und G.
Ja, und das ist halt, also weil, und da muss ich, da, also A, was will dieses Video überhaupt aussagen? Das mit den Buchstaben alleine könnte noch Zufall sein. Und jetzt kommt noch eine dritte Sache, oder eine vierte fast schon, nämlich der letzte Schubser, die Hand macht, wird so gemacht, dass die Hand quasi Daumen und Zeigefinger zusammen zu einem O formt und dann 3 ausgestreckte Finger, also dieses Okay-Zeichen, was inzwischen auch mit White Supremacy und so weiter verbunden ist.
Ja.
Ja. Das ist das Okay Hand Gesture, was laut der Anti-Defamation League auch als rassistisches Zeichen genutzt wurde.
Ja.
Ja, also was man als Okay-Zeichen eigentlich kennt. Und das ist nämlich, weil das kommt nämlich durch 4chan. Das ist mal durch 4chan so ein Ding geworden, haben sich auch viele Leute drüber lustig gemacht, dass die ADL das dann zu einem rassistischen Zeichen gemacht hat, aber inzwischen gilt das halt als das. Also, und jetzt kommt da halt dieses Ding. Also A, warum? Also ich arbeite ja auch öfters mal so in so Marketingbereichen und kann sagen, dass solche Sachen durch zig Abnahmeschleifen gehen, schon in der Storyboard-Phase. Also solche Sachen werden ja gestoryboardet. Da wird wirklich gezeichnet, wie das vorher aussieht, bevor der Dreh stattfindet und so weiter. Das heißt, das haben Leute abgesägt und ich frage, was sollte denn die Message sein? Also wer hat denn gesagt so, hey, voll geil, lass doch mal eine Person vom Golf wegschubsen? So, oder vielleicht haben sie gedacht, so, hey, das ist mein Golf, wir schubsen die weg, aber irgendwie in so einem 11-Sekunden-Instagram-Video ist was.
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bei 90% der Werbung, die so läuft.
Und okay, hast du recht.
Da denke ich mir die ganze Zeit, ne, irgendwelche Calvin-Klein-Werbung, wo dann irgendwie so ein magersüchtiges Model sagt, und dann kommt ein Text rein, alles ist grau, und dann denke ich die ganze Zeit, für was ist das jetzt gerade Werbung? Und dann sagt jemand, das neue Eau de Toilette, und dann denke ich, ah, ja. Ja gut,
aber also jetzt, weil das ist aber unfair, weil Parfümwerbung ist auf jeden Fall von allen Werbungen die skurrilste immer.
Ja, aber Autowerbung ist halt, ne?
Autowerbung ist eigentlich immer nur ein Auto,
halt, was jemand fährt geradeaus und dann sagt
auf
er,
auf einem Beat durch
Freiheit.
Die Gegend fährt und dann, ja. Ja.
Freiheit, Liebe, ja. Bla, und dann so ein Auto. Aber von daher, das würde ich jetzt noch nicht so sehen. Und ich habe einen Kommentar, ich habe ein paar Sachen gelesen dazu. Und es gibt natürlich die sagen so, ja, alle Berufsaufreger sind jetzt schon wieder zur Stelle, natürlich. Ich hatte auch einen Kommentar gelesen, da schrieb jemand, dass er selber schwarz ist. Und er persönlich findet es fast schon problematischer, dass die Leute, die jetzt sagen, aha, da eine weiße Hand und ein schwarzer Mann, er sieht es so, dass diese Person überhaupt als schwarzer Mann und nicht einfach als Mann angesehen wird, löst schon wieder diese Grenze auf, so, wo Schwarze und Weiße nie gleichgestellt werden können, weil das immer herausgestellt wird und wo dann eben so eine ganz normale, die ganzen anderen Zeichen jetzt mal weg, wenn man nur das hätte, wir können uns ja dem annähern. Und dieses erste Ding, dass eine weiße Hand einen schwarzen Mann durch die Gegend schubst, das persönlich muss noch kein Aufreger sein und ist dann fast
genau, deswegen hatte ich mich
in
am Anfang
rassistischen
auch
in diesem rassistischen Rassismusausruf fast sogar schon in sich selbst rassistisch.
Ja.
So.
Das Ding ist, dass VW inzwischen, das fand ich ganz spannend, also der Head of Marketing und die Head of Diversity Management oder sowas bei Volkswagen, die haben eine Erklärung abgegeben und in der Erklärung sagen sie nicht sowas wie, es tut uns leid, dass wir missverstanden wurden und da irgendwie eine falsche Botschaft rübergekommen ist, sondern sie sagen ganz klar, wir haben ein rassistisches Video gepostet und wir entschuldigen uns dafür.
Ach krass.
Also sie geben zu, dass das quasi anscheinend, also komplett, also ich weiß nicht, ob sie es zugeben, dass es so gemeint war, aber sie geben auf jeden Fall zu, dass es rassistisch ist und sagen, dass sie jetzt quasi versuchen herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Und ich glaube, in dieser Gesamtkombination, also dass diese Überschrift an dem Haus, warum steht da PTQ Colon? Ist das ein echtes Gebäude und das stand zufällig schon dran? Wer weiß. Auch, dass diese 5 Buchstaben in der Reihenfolge auftauchen, das kann passieren. Also solche Sachen passieren, ne? Oder auch dieses Okay-Handzeichen beim Schnipsen, wenn das das Einzige wäre. Aber in dieser Gesamtkonstruktion und mit dem Wissen, dass solche Sachen halt ja vorher abgenommen werden und konzipiert werden. Also wie gesagt, ich glaube, dass man halt, selbst wenn ich ein Storyboard von diesem Video sehen würde oder auch ein Cut, hätte ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Weil du weißt nicht unbedingt, dass dieses Okay-Zeichen diese Doppeldeutigkeit hat. Du weißt auch nicht unbedingt, was Petit Colon heißt. Nee. Du weißt auch nicht, also auch wenn die Buchstaben von dem Namen auftauchen, keiner würde da hingucken und gucken, was sind die ersten 5 Buchstaben.
Wobei, das habe ich sofort gesehen. Also wenn ich irgendwie der Chefabnehmer des Videos wäre, hätte ich gesagt, hab da mal drauf geguckt, lass mal das L vor dem
N. Also weißt du, was bei uns in Abnahmen schon durchgerutscht ist? Also da teilweise bei Sachen, wo 5 Leute drauf geguckt haben. So. Ja. Also das, manchmal wirst du einfach betriebsblind, wenn du sowas das schon 100 Mal gesehen hast. Also deswegen, ich glaube, so einzeln werden die Sachen so, aber dadurch, dass das alles zusammen passiert, wirkt es halt schon so, als hätte irgendjemand, der dieses Video gemacht hat, schon irgendwie so eine unterschwellige Botschaft darin verstecken wollen.
Doch, also dieser irgendjemand ist eine Werbefirma gewesen und also ne, jemand, der das dann tut, der ist out of business. Und das ist ja eine Sache, wo nicht irgendwie der Praktikant, der rassistische Tendenzen hat.
Weißt du was, das ist, naja, es könnte halt schon sein, dass es vielleicht, also ich keine Ahnung, ich meine, das ist jetzt ein Instagram-Clip, keine große Kampagne. Also es könnte schon sein, dass dieses Petit Colon und diese Buchstaben von derselben Person gemacht wurden, die die Effekte gemacht hat zum Beispiel. Und auch die Hand ist ja vielleicht nicht unbedingt in echt schon so gedreht worden, sondern das kann auch sein, dass sie in der Post einfach eingefügt wurde. Mhm. Ne? Also das heißt, eventuell sind die 3 fragwürdigen Elemente jetzt abseits davon, dass die Person, ne, wie du schon gesagt hast, ist einfach eine Person, dass sie jetzt eine schwarze Hautfarbe hat und die Hand weiß ist, das sozusagen wäre an sich ja überhaupt kein Problem. Aber diese 3 Elemente, nämlich die Hand im Vordergrund, die Textbausteine und die Schrift über dem Gebäude, das kann sein, dass das dieselbe Effektbude war, die das alles auf einmal eingebaut hat.
Du hattest noch eine News aus der Corona-Welt. Möchtest du mir die noch gerne vortragen?
Ich möchte gerne etwas vortragen. Und zwar, das ist eine Sache, die habe ich auf Twitter gesehen. Und zwar ist das eine Zeitung der Waldorfschule in Sorsum. Und da kam jetzt was
Schön,
Neues
dass die
zu Corona. Ja, und diese freie Waldorfschule oder zumindest eine Person, die dort arbeitet oder diese Zeitung schreibt, die hat noch mal was ganz Neues aufgedeckt zum Coronavirus. Und das wollte ich einmal kurz vorlesen, weil ich es einfach so geil fand. Und zwar, da lernen wir jetzt mal wieder ganz neue Sachen. Und zwar, David, weißt du, wo sich zuletzt unsere Welt radikal verändert hat vor der Corona-Krise?
Damals bei den Dinosauriern?
Nee, nach den Geschehnissen des 11. September 2001.
Das wäre mein zweiter Tipp gewesen.
Ja, so. Und jetzt möchte ich, ich lese mal vor. Bevor wir uns fragen, was hier los ist, ne, möchte ich auf Folgendes aufmerksam machen, schreibt diese Zeitung. Rechnet man vom 11.09.2001, 18 Jahre hinzu, David, kommt
Warum?
Man...
Warum 18 Jahre?
Warte. Das ist wirklich jetzt, das ist ein Zitat in voller Länge. Rechnet man vom 11.09.2001, 18 Jahre hinzu, kommt man zum 11.09.2019. Okay. Rechnet man nochmal 7 Monate hinzu, kommt man zum 11.04.2020, David.
Aha.
Und rechnet man schließlich nochmal 9 Tage hinzu, gelangt man schließlich zum 20.04.2020. Und das ist das Datum, an dem in Deutschland zum ersten Mal über den Lockdown geredet wurde mit den Überlegungen, ob man die Maßnahmen eventuell lockert und die Schulen wieder geöffnet werden könnten.
Ja, und?
Also, und damit ist ja wohl offensichtlich bewiesen, dass es Echsenmenschen gibt, David.
Nee, aber was ist denn, also sind Echsenmenschen?
Das ist, also das ist wirklich die hanebüchenste Sache, die ich je gehört habe. Weißt du, wie sie auf diese Zahlen kommen? 18 Tage, 7 Monate und 9.
Klär mich bitte auf.
Es sind auch nicht mal 9, es sind übrigens nicht mal 9, es sind 9 bis 10, das variiert auch. Ja. Aber er hat jetzt hier mal der Convenience halber 9 genommen, weil das dann hinkommt, aber es können auch 10 sein. David, der 11. September und die Corona-Krise haben offensichtlich was miteinander zu tun, weil 18 Tage, 7 Monate und 9 Tage sind eine Mondknotenlänge.
Was? Eine Mondknotenlänge?
Ja, eine
Mondknotenlänge. Was ist eine Mondknotenlänge? Ist das eine Maßeinheit, die nur auf dem Mond gilt, oder?
Nee, pass auf. Das Geile an der Sache ist, dass es eine Mondknotenlänge auch gar nicht gibt. Eine Mondknotenlänge wäre das, wie lange es brauchen würde, wenn Sonne und Mond dieselbe Umlaufbahn hätten,
bis sie
einen Knoten formen. No joke.
Moment, wenn sie dieselbe Umlaufbahn haben, wie können sie dann...
Ja, warte, ich muss ja mal kurz runterlesen, warte mal. Also, würden sich die Bahnen der beiden Planeten, also das der beiden Himmelskörper, muss ich eigentlich sagen, weil die sind ja keine Planeten, aber egal, überschneiden, was sie nicht tun, dann, sie überschneiden sich nicht, aber würden sie sich überschneiden, dann würden sie alle 18 Jahre, 7 Monate und 9 Tage einen Knoten bilden.
Ah.
Und deswegen ist das eine Mondknotenlänge, und eine Mondknotenlänge ist eben in dieser Pseudo-Esoterik ein einschneidender Moment in der Geschichte eines Menschen, weil man sich da irgendwie neu ausrichtet oder sowas.
Ja.
Jeden Mondknoten richtet man sich neu aus.
Ja.
Und dadurch, dass der 11. September, und jetzt auch, es wäre auch so geil, ne, wenn es jetzt irgendwie ein einschneidiger Tag wäre, wie zum Beispiel halt der Tag, an dem, keine Ahnung, die erste Person an Corona erkrankt ist oder sowas. Aber nein, es ist
der Tag,
an dem zum ersten Mal jemand ernsthaft über Lockerungen nachgedacht hat.
Ja, schön. Also ich weiß jetzt schon, dass ich auf jeden Fall in der Überschrift dieses Podcasts das Wort Mondknotenlänge drin haben möchte, weil es einfach das beste Wort ist, das ich heute gehört habe.
Ja,
das ist auch wieder so Wissen.
Das ist ein Pädagoge an einer Waldorfschule anscheinend. Also,
das ist auch so Wissen, dass du, wenn du natürlich nicht jetzt, weil wir wollen ja keine Corona-Partys veranstalten, aber wenn das wieder möglich ist und ihr dann so in einem halb besoffenen Zustand so etwa nach 3 Stunden Schnäpsen auf der Couch sitzt zwischen all euren Freunden und dann denkt so, oh, jetzt möchte ich mich ein bisschen in den Vordergrund spielen und mit Halbwissen glänzen, dann haut ihr einfach die Mondknotenlänge raus und sagt den Leuten, alle 18 Jahre, 7 Monate und 9 bis 10 Tage findet eine Mondknotenlänge statt.
Vor allem, das ist übrigens, die kommen da auch mit Impfzwang, mit Bill Gates, mit Drosten, der gekauft sein soll. Also die bringen auch die ganzen anderen Verschwörungstheorien damit rein. Aber ich frage mich jetzt, also will er uns damit sagen, dass Bill Gates den 11. September verursacht hat und alle Mondknotenlänge eine neue böse Sache macht? Oder hat Bill Gates einfach gesagt so, yo, lass mal den Coronavirus rausschicken, aber nee, wartet noch mal kurz. Das muss nämlich so passieren, dass das Lockerungsgespräch genau eine Mondknotenlänge nach dem 11. September kommt. Also muss ich mal kurz zurückrechnen, wann wir den Virus dann rausbringen müssen.
Nein, Robin, das steht alles auf den Georgia Guidestones schon klar beschrieben.
Leute sind so verrückt, weil das ist ja, das entzieht sich ja wirklich jeglicher Logik. Also, oh Gott.
Da ist dann nicht mehr klar, ist das dann noch ernst gemeint oder ist das schon irgendwie eine Verhaltensstörung
Das ist wohl ernst gemeint.
Apropos Verhaltensstörung, Robin. Der German Influencer Award ist das große Thema. Wir haben es jetzt nicht mit im Podcast drin, weil das ist einfach zu toll, um es hier als Audio-Sache zu verwursten. Ich kenne aber jemanden, der sich gestern, ich glaube, ich habe ihn noch nie so schnell ein Video drehen sehen.
Das ist ein Weltrekord.
Er heißt Blase mit Nachnamen, Robin mit Vornamen, vielleicht kennst du ihn schon mal gehört. Rob Bubble hat ein Video dazu gemacht. Ist das schon, das müsste jetzt schon draußen sein, oder?
Wenn der Podcast online ist, ist das Video auch schon draußen, genau. Ich habe mich gestern tatsächlich morgens hingesetzt, das Skript geschrieben, es dann gedreht und abends noch geschnitten. Also so schnell habe ich
Warum
noch nie
ein Video produziert,
auch komplett alleine mal wieder. Aha. Weil gestern Feiertag war und alle nicht gearbeitet haben, musste ich das alleine machen. Aber es ist tatsächlich eine Sache, die dann auch, also die ist quasi am Abend vorher losgetreten worden. Durch Nina Kutschera, eine sehr treue Hörerin von uns, auch selber Content-Creator.
Die macht, glaube ich, Family-Content oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe, glaube ich, einmal
nachgeguckt. Unter anderem, genau, ja.
So was in der Richtung.
Die hat uns auf Twitter erst getaggt und so hat das für mich angefangen. Und zwar, es gibt einen neuen Preis, den German Influencer Award. Und
was ist das?
Da gibt es so ein paar skurrile Sachen. Das ist David, kennst du nicht?
Nee.
Das ist der wichtigste Influencer Award Deutschlands, steht so auf der Website.
Ist das nicht schon aber der, wie heißt der, About You Award? Der ist doch schon
Nee, den gibt's auch gar nicht, den About You Award, denn der German Influencer Award sagt selber von sich, er sei der erste Influencer Award.
Oh, okay, alles klar.
Es gibt da einige skurrile Dinge, unter anderem, dass sie halt einfach willkürlich gefühlt ganz Deutschland auf Instagram nominiert haben, Und dass man, um sich anzumelden, seine Instagram-Analytics-Daten hochladen muss und dann auch regelmäßig updaten.
Warum das
und
denn?
Und ja, wenn man nicht nominiert wurde von denen und man möchte trotzdem den Preis gewinnen, muss man Geld bezahlen dafür.
Ach, krass. Aha, okay.
Und es wird aber noch weirder. Um das zu wissen, muss man sich das Video angucken. Aber ich spoiler schon mal. Es hat damit zu tun, dass diese Firma selber als Geschäftszweck nicht die Veranstaltung von Preisen hat, sondern das Sammeln von Daten über Influencer.
Ah, okay. Oh, ist das bösartig. Ja, das wird bestimmt wieder ein Erfolgsvideo. Wie auch zum Beispiel, wie Corona die Kinos für immer verändern wird von einem anderen Star-Influencer. Ja. Das könnt ihr euch dann auch noch angucken. Also zwei tolle Videos von zwei tollen Podcastern, die Spotify, falls ihr das hört, gerne zu kaufen sind. Also ihr müsst nicht mal 100 Millionen Dollar für uns bezahlen.
Wir machen es für 10.
Wir machen es für 10.
Das ist der Preis, den Ninja bekommen hat.
Genau. Lass es uns für 9 machen. Ich würde jetzt nicht unsere Popularität nicht auf die Höhe von Ninja stellen, aber 9 sehe ich schon als gerechtfertigt an.
Ja.
Ihr werdet
dann haben wir beide 4,5, davon können wir uns dann das Haus von Bibi kaufen.
Genau, wir ziehen dann einfach mit ein und ich spiele in dem Kindergehege mit Julienko ab sofort. ob das klappt, könnt ihr dann in den nächsten Wochen einfach nachverfolgen. Ich fand es tatsächlich heute mal wieder schön, über so ein Potpourri zu sprechen, was nicht mit Verschwörungstheorien zu tun hatte. Das war mal sehr erquickend, fand ich.
Fand ich auch.
Ja.
Und wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf mehr Erquickung habt, dann könnt ihr das unter bookbeat.de/Lästerschwester mit AE direkt holen.
Bleibt gesund. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.